Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen ESC-Kompakt live. Wir haben wieder einen Special Guest heute hier und zwar Anitza Russo. Hallo Anitza, schön, dass du da bist.
Hallo, danke, dass ich hier sein darf. Freut mich voll.
Und wie immer unterstützt mich mein Bloggerkollege Peter. Hallo Peter.
Guten Abend Benny, guten Abend Anitza. Herzlich willkommen im ESC-Kompakt live. Und guten Abend natürlich auch an alle unsere Kommentatoren und Kommentatoren.
Super Überleitung, Peter, denn ihr kennt mittlerweile das Spiel. Anitza ist ja, glaube ich, unser sechster, unser Lied für Liverpool Act, den wir hier schon zu Gast haben. Insofern, genau. Ihr dürft gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr Fragen habt an Anitza, wenn wir was vergessen haben, was übersehen haben, wenn ihr mehr Details zu irgendeinem Punkt wollt. Kommentiert gerne mit und wir freuen uns und versuchen natürlich wie immer auch die Sachen aufzugreifen. Anitza, vielleicht gleich am Anfang. Hier wird schon geschrieben, die Aktion mit Lord of the Lost war absolut großartig. Für diejenigen, die das bislang noch nicht mitbekommen haben, Lord of the Lost haben ja deinen Song Once Upon a Dream gecovert.
Auf eine schöne Version.
Ja, total schön, auf allen Social-Media-Kanälen. Und du wiederum hast dann diese Version genommen und noch mit deiner Stimme Harmonien dazu gesungen. Und also mir hat es gleich so ESC-Gefühle gegeben. Ne? Also das ist so in dem Fall jetzt vielleicht nicht unbedingt völkerverständigend, aber manchmal machen das ja auch internationale Künstler dann miteinander und so. Und ich finde einfach dieses gemeinsame Musik machen ist ja so der ESC-Spirit. Deswegen fand ich es echt cool, dass ihr das so gemacht habt. Und du bist ja auch total schnell dann darauf angesprungen, ne? Also irgendwie so
ja,
ganz spontan.
Ja, das war wirklich spontan. Ich kam gerade vom Sport, war auf dem Nachhauseweg und habe auf mein Handy geguckt und dann gesehen, Lord of the Lost hatte ich in einem Beitrag markiert. Ich war so, huh, okay, ich guck mal. Und dann habe ich dieses Cover gehört und war direkt so, wow, das ist so schön. Und dann, als ich zu Hause war, habe ich direkt alles andere zur Seite geschoben und gesagt, okay, nee, da singe ich jetzt direkt mal ein paar Harmonien drauf. Genau. Es war wirklich eine spontane Aktion, aber ich habe mich so gefreut, da dachte ich, hey, das mache ich jetzt einfach mal direkt.
Cool. Habt ihr eigentlich so schon Kontakt aktuell untereinander oder wen kanntest du vielleicht auch schon vorher von den Künstlern?
Den Will Church, den kannte ich schon vorher. Wir haben auch schon ein paar Lieder zusammengeschrieben und Ende letzten Jahres hatten wir eine Songwriting-Session und da kamen wir tatsächlich auch irgendwie auf den ESC als Thema und waren so, ja, würden voll gerne mal mitmachen und haben da auch schon voll eine Vision. Und dann deswegen ist es so cool und so lustig, dass wir jetzt beide im Vorentscheid sind. Genau, also wir kannten uns schon vorher. Ansonsten kannte ich noch niemanden vorher, aber bin zum Beispiel, ich glaube letzte Woche Montag, in Remy Miller. Genau. Hat er auch erzählt. Ne? Okay. Genau, das war richtig nett. Das war cool.
Ja, schön.
Ansonsten schreibt man halt mal ein bisschen auf Instagram, um halt sich so kennenzulernen und so. Und wir waren alle schon, okay, wir freuen uns richtig doll auf die Zeit in Köln und uns dann alle richtig so kennenzulernen.
Ich habe ja sowieso das Gefühl, dass du sehr aktiv bist auf den sozialen Medien. Also sind ja fast alle, würde ich mal sagen, aktiv und posten Sachen und so weiter. Aber bei dir habe ich echt das Gefühl, also wenn man dich zum Beispiel irgendwo markiert, hat man innerhalb von 2 Sekunden eine Reaktion. Also für dich ist es schon ein wichtiger Kanal, oder so als Künstlerin?
Ja, total. Aber ich glaube, das ist ja auch ein bisschen zu viel. Also weil ich will die ganze Zeit schauen, oh, was passiert gerade? Oh, ist irgendwas Neues? Jetzt natürlich auch im ganzen ESC-Rahmen. Denke mir manchmal schon, ah, vielleicht sollte ich mein Handy oder mein Laptop irgendwann auch mal ausmachen und weglegen und nicht direkt schauen, wenn ich irgendwas höre. Genau, also ist auch eine Schwäche. Aber ja, also ich versuche so viel irgendwie gerade zu machen und mitzunehmen irgendwie auf der Reise und genau. Dafür sind die sozialen Medien ja super.
Ja, also Social Media Detox kannst du dann ja wieder ab Mitte Mai machen, wenn alles rum ist. dann kannst du dir wieder die Zeit nehmen. Ja, du hast jetzt gerade schon fast die Überleitung zu der Frage, die ich hier eigentlich als erstes stehen habe, nämlich, wie ist es dir denn ergangen seit dem 27.? Du hast gerade schon angeteasert, dass total viel los ist. Ist es so, wie du es dir vorgestellt hast? Ist es anders? Was ist dir passiert in den letzten fast schon 3 Wochen jetzt mittlerweile?
Es ist sogar viel schöner, als ich es mir vorgestellt habe oder als ich mir es ausmalen konnte. Ich hätte niemals gedacht, dass irgendwie jetzt schon zum Vorentscheid so viele Anfragen von der auch internationalen ESC-Community kommen. Also ich habe irgendwie Interviewanfragen aus Aserbaidschan, Spanien, Armenien, UK und dann war ich so, wow, damit hätte ich niemals gerechnet und habe dann relativ schnell gemerkt, dass diese Eurovision, diese ESC-Community eine ganz, ganz, ganz besondere Community ist, die auch richtig, also extrem engagiert ist und total schön und wirklich dabei und sich alles irgendwie anschaut. Das fand ich auch vor dem 27. Wirklich krass. Da habe ich einfach nur gesagt, hey, es kommt ein Song raus und gar nicht, wir dürfen ja noch nichts sagen. Und dann waren schon so viele Kommentare von Leuten, oh, ist das unser Lied für Liverpool oder machst du beim Vorentscheid? Und ich war so, wie kommt ihr denn darauf? Also es war, da habe ich schon gemerkt, okay, wow, das ist eine richtig coole Community. Und ja, so hat sich das bisher auch weiter bewahrheitet, sage ich mal. Und es ist unglaublich viel zu tun, aber es ist gerade eine richtig, richtig schöne Zeit.
Aber hattest du dich eigentlich auch bei TikTok beworben oder direkt beim NDR exklusiv?
Nee. Genau. Ich habe mich direkt beim NDR beworben. Es gab mehrere Gründe, unter anderem, weil ich wusste, da ich ja vorher auch schon viel auf TikTok gemacht habe, dass mein Song, mit dem ich reingehen will, kein typischer TikTok-Song ist,
In der Tat,
sondern mir war
das muss schon
klar,
länger dauern
dass.
als 30 Sekunden.
Genau. Und dann war ich so, okay, das ist ein Song für die Bühne. Und da ist so ein großer Unterschied. Und natürlich habe ich mir direkt vorgenommen, also TikTok ist meine größte, meine Fokusplattform. Und wenn ich dann in den Vorentscheid komme, was ich ja jetzt geschafft habe, dann war auch mein Plan, dass ich das begleite mit der ganzen Reise, die irgendwie jetzt so passiert und Geschichte und so. Aber davor war ich eher, okay, ich möchte den Song als Gesangkonzept für die Bühne. So möchte ich mich damit bewerben. Und deswegen habe ich das über die Hauptplattform gemacht.
Wir kommen natürlich gleich nochmal zurück auf deinen Song und sprechen nochmal ausführlich darüber, weil Scarlett hier gerade schon in den Kommentaren fragt, ob du eigentlich auch Kroatisch und Italienisch kannst. Würde ich nochmal die Frage auch verbinden mit, du hast ja kroatische und italienische Wurzeln, für die es noch nicht wussten. Wie hat dich das auch geprägt in deinem Leben?
Natürlich habe ich keinen Vergleich, weil ich das nur kenne, dass ich mit meiner italienischen Mama und meinem kroatischen Papa aufgewachsen bin. Aber natürlich hat mich das irgendwie total geprägt. Leider, also zu der Frage von Scarlett, glaube ich. Dadurch, dass meine Eltern beide eine andere Fremdsprache sprechen und reingebracht haben, haben wir uns dann zu Hause auf Deutsch verständigt, weil das dann so die universelle Sprache war, die wir dann alle gesprochen haben. Und meine Eltern sprechen auch beide einen Dialekt von der Sprache. Deswegen haben wir so zum Beispiel, mein Papa hat mir immer beigebracht auf Kroatisch, ja, Hund heißt Čuko. Und dann haben wir irgendwie die Nachbarn gefragt, die dann auch Kroaten sind und die meinten, nee, 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 Pass ist der richtige Begriff dafür. Und dann gibt es irgendwie so viele Wörter, wo man dachte so, hä? Und im
Sag
Italienischen.
mal, wo bist du aufgewachsen in
Ich bin in
Deutschland?
Oldenburg.
Ach ja, genau, habe ich gelesen. Gar nicht so weit von hier, von Hamburg.
Ja, im Norden. Genau, ja, aber genau, deswegen haben wir zu Hause immer Deutsch gesprochen. Ich wünschte, ich könnte beide Sprachen fließend, aber lässt sich ja immer noch lernen.
Aber das heißt, du kannst so Fetzen oder rudimentär oder wie würdest du
Fetzen, also
sagen?
im
Ja.
kroatischen Fetzen. Das ist auch das Ding, also Kroatien ist quasi meine zweite Heimat. Sind wir auch jedes Jahr und haben da auch ein Haus und all sowas. Bloß dort, da das wirklich so eine Touristenumgebung ist, kannst du auch wirklich überall Deutsch reden. Egal ob unsere Nachbarn oder wenn du einkaufen gehst oder zum Strand, du kannst wirklich überall Deutsch sprechen und deswegen bist du nicht gezwungen dazu, Kroatisch zu reden. Und dann natürlich kommt man auch nicht so ganz dazu, die Sprache perfekt zu lernen dafür.
Du, das gehört hier jetzt eigentlich noch nicht hin, aber das muss ich jetzt unbedingt wissen. Hast du mit deinem Vater denn schon über den diesjährigen kroatischen Song für den Eurovision Song Contest gesprochen?
Ich hab letztens mit meiner Mama telefoniert und ja, mit ihr habe ich drüber gesprochen und ich war so, ja, wie findest du es? Ja, wie findest du es? Aber ja, also interessant. Auf jeden Fall interessant.
Ja, mir ging es genauso wie dir. Also man tut sich schwer, über den Song spontan was zu sagen.
Genau, ja.
Ohne auch irgendwelche vermeintlichen Fettnäpfchen nicht zu betreten. Aber ich glaube, ich spreche für Benny und mich. Uns geht's eigentlich von Woche zu Woche stärker so, dass wir uns an den Song ranrobben und dem auch eine, ich habe das mal im Live-Chat genannt, morbide Faszination abgewinnen. Also auch eine Zugewandtheit.
Ja, ich spreche mal mit meinem Vater und frage mal, was er davon denkt.
Ja, also unbedingt. Das reicht mir. Liebe Zuschauerinnen, Zuschauer, das reichen wir nach. Also das vertiefen wir noch. Der Song kommt auch irgendwie ins Finale. Also wir haben sicher noch lange Zeit, uns mit dem Song auseinanderzusetzen.
Peter, wir müssen langsam anfangen, eine Liste zu machen, glaube ich, weil wir das jetzt schon bei einigen Künstlern gesagt haben, dass wir sozusagen noch Folgefragen haben, die irgendwann geklärt werden müssen. Einigen hast du ja auch ABBA-Hausaufgaben mitgegeben. Insofern, wir müssen echt mal eine Liste machen, damit wir auch wirklich alle Fragen, die wir nachbearbeiten wollen, auch noch nachbearbeiten.
Dann lass uns den Elefanten auch gleich aus dem Raum schaffen. Anita, kennst du trotz deines jugendlichen Alters ABBA? Ich unterstelle mal ja. Und B, hast du auch ABBA-Lieblingslieder?
Mama Mia, Waterloo. Ja, also das Ding ist, ich war als ich 11 war bis ungefähr 15, war ich auf einer Musical Academy. Und da haben wir auch das ein oder andere Mal ABBA-Songs gesungen. Deswegen kenne ich ABBA-Songs, aber vor allen Dingen, wenn ich sie höre, nicht unbedingt alle beim Namen. Aber ja, klasse. Aber ich bin kein Profi.
Ja, Peter ist großer Fan, muss man dazu sagen. Und insofern ist das immer die Frage, die jeder und jede über sich ergehen lassen muss bei uns im Livestream. Wir kommen jetzt aber wieder zu den harten Fakten, denn jetzt haben wir so ein bisschen was zu deinem Hintergrund schon erfahren. Mich würde noch interessieren, was muss man denn vielleicht über deine musikalische Reise wissen? Also wenn dich jetzt die Leute noch nicht kennen, was hast du bislang gemacht? Was würdest du sagen, in welcher Musikrichtung fühlst du dich zu Hause? Wer sind vielleicht auch Vorbilder von dir? Genau.
Ich fange vielleicht ganz beim Anfang an.
Ja.
Bei Musik mache ich schon, seitdem ich ein ganz kleines Baby, ein Kind bin. Und mit 4 habe ich dann meine erste Gitarre bekommen und seitdem war die Gitarre so mein Instrument, mit dem ich mich am wohlsten gefühlt habe. Und habe dann in der Grundschule angefangen, Lieder zu schreiben auf der Gitarre. Sobald wir irgendwie Englischunterricht haben, habe ich dann auf Englisch geschrieben und dann meinem Englischlehrer die Lieder zur Korrektur quasi gegeben. Und habe dann irgendwie immer probiert. Ich habe jede Bühne gesucht und wollte hingehen und wollte auftreten. Und so hat sich das einfach immer weiterentwickelt von irgendwie Dorffesten zu Schulauftritten, habe Straßenmusik in Oldenburg gemacht und dann immer so ein bisschen größere Auftritte gehabt und wurde dann mit 15 von einem Talent-Scout von The Voice Kids angesprochen. Und da war so, hey, ich habe deine YouTube-Videos gesehen, möchtest du nicht bei The Voice Kids mitmachen? Und irgendwie wollte ich nicht diesen Weg gehen. Ich hatte immer schon irgendwie so eine Vision, was für einen Weg ich musikalisch gehen möchte. Und dann habe ich halt gesagt, Dankeschön, aber nee, lieber nicht. Und dann haben wir trotzdem zusammengearbeitet und so habe ich dann meine Produzenten in Berlin kennengelernt. Und so kam es dann dazu, dass ich immer mehr in Berlin war. Und dort haben wir dann meine eigenen Lieder, die ich mit 15, 16 geschrieben habe, produziert. Und dann habe ich mit Universal Music einen Vertrag unterschrieben, als ich 18 war, mit meinen eigenen allerersten Liedern. Und das war alles sehr, sehr akustisch, also ganz, ganz viele akustische Elemente. Das war so der Fokus. Und viele echte Elemente und so Popmusik, englische Popmusik, aber so ein bisschen, ich würde nicht sagen Bubblegum, aber eher so Teen-Pop-Richtung. Mhm. Und dann während Corona habe ich so gemerkt, hey, das geht mir alles gerade irgendwie in eine falsche Richtung und es fühlt sich nicht hundertprozentig richtig an für mich. Also das Konstrukt, in dem ich mich befunden habe. Und dann habe ich gesagt, so, man hatte ja während der Lockdown sowieso sehr viel Zeit zum Nachdenken. Okay, nee, ich möchte mich von dem Label trennen. War eine schwierige Entscheidung, aber ich dachte, okay, jetzt musst du auf dein Herz hören. Und das haben wir gemacht und es war wirklich die allerbeste Entscheidung, auch wenn die Zeit beim Label selber richtig schön war und viel gebracht hat. Und dann habe ich irgendwann überlegt, okay, was möchte ich für Musik machen? Mit wem möchte ich zusammenarbeiten? Und habe mich dann das erste Mal so richtig wiedergefunden in so einer mysteriöseren Dark-Pop-Ebene und habe viel irgendwie mit Musikern aus skandinavischen Ländern gearbeitet, aus Schweden und Norwegen und auch Finnland. Und dann kamen wir irgendwie dazu, dass dieser Sound sich so etabliert hat irgendwie bei allen Liedern. Und dann ist mir irgendwann noch so eingefallen, hey, ein Traum, den ich schon habe, seitdem ich auch ein Kind bin, ist der Eurovision Song Contest. Und dann war ich so, okay, das ist jetzt mein großes, großes Ziel, auf das ich hinarbeiten kann. Und ja, seitdem bin ich da so fokussiert dran und gebe mein Bestes, dass es hoffentlich klappt.
Wenn ich richtig gerechnet habe, warst du erst 18, als du nach Berlin gezogen bist?
Ja.
Und war das für dich, das klang gerade so, auch ein einschneidendes Ereignis, so wie viele andere Künstler, die wir hier auch schon zu Gast hatten zum Teil?
Das war auf jeden Fall ein einschneidendes Ereignis, weil raus von zu Hause, direkt nach dem Abitur irgendwie in die große Stadt. Und es war auch so, okay, ich habe nebenbei ein Studium angefangen. Natürlich, um so ein bisschen vielleicht noch irgendwie eine Sicherheit zu haben, wenn man gerade in eine neue Stadt kommt und weil ich Lust drauf hatte. Und dann direkt irgendwie so eine ganz neue Welt mit großer Plattenfirma und irgendwie ganz vielen verschiedenen Menschen, die dir irgendwie sagen wollen, hey, mach mal sowas oder hey, das ist gut, so macht man es richtig, so macht man es falsch. Das war auf jeden Fall eine Phase, wo ich das Gefühl hatte, dass ich in einem ganz kurzen Zeitraum total erwachsen geworden bin, weil so viele neue Dinge auf einen zukamen und man so viel irgendwie erfahren musste, lernen musste und auch aus Fehlern lernen musste, was natürlich immer noch ist, aber das war irgendwie so kondensiert auf ein Jahr oder anderthalb Jahre, was mich aber auch persönlich und als Künstlerin irgendwie total geformt hat, sag ich mal.
Du hast gerade zu der Entscheidung, nicht bei dem Major-Label zu bleiben, hast du gerade die Formulierung wir haben uns getrennt genutzt. Das bedeutet, du hattest von Anfang an so ein Team, was um dich herum auch war und mit dem du sehr eng zusammenarbeitest oder sogar noch weiter zusammenarbeiten wirst.
War das so? Ich hatte meine Managerin, genau, also als Kernteam. Und dann haben wir halt oder sind wir halt auf unsere Kollegen quasi bei Universal oder bei dem Label hingegangen, waren so, okay, ich glaube, das geht alles gerade vom Konstrukt her nicht in die richtige Richtung. Und wir würden gerne erstmal sich künstlerisch entfalten und irgendwie schauen, wo man hin möchte und was richtig ist, um dann erst weiterzumachen. Und das ging zum Glück. Genau. Und das ging dann zum Glück auch. Wir hatten auch ein tolles Team, also da war alles super. Deswegen, ich bin auch sehr, sehr dankbar, dass das alles so geklappt hat, weil das ist auch nicht selbstverständlich. Und ja, wie gesagt, es war eine super Zeit und die richtige Entscheidung.
Was ich beeindruckend finde, ist, dass du jetzt zumindest schon an zwei Stationen in deinem Leben ja Entscheidungen gefällt hast, wo du nicht den vielleicht vermeintlich einfachen Weg gegangen bist oder auch den vermutlich viele andere gegangen wären. Also du hast jetzt von dieser Entscheidung The Voice Kids gerade gesprochen. Also ich glaube, viele, die singen und deren Traum ist, auch bekannt zu werden, von ihrer Musik leben zu können, wenn da jemand sagt, hey, ich caste neue Leute für diese Talentshow, willst du da nicht mitmachen? Also da erstmal Nein zu sagen, ist, finde ich, total der Schritt. Und dann noch ein Ticken schwierig, noch ein ja eine Stufe höher im Schwierigkeitsgrad sozusagen in einem Vertrag oder Verhältnis, in dem man dann schon ist, wieder einen Schritt zurückzugehen und zu sagen, das passt für mich nicht und ja, mache ich jetzt was Neues oder gehe ich in die andere Richtung? Bist du jemand, also fällt dir sowas dann leicht oder ist es immer ein schwieriger Prozess bei dir oder sagst du, ja, wenn ich das so fühle, muss es einfach so sein, weil also es gibt ja viele, die ganz unabhängig jetzt, ob vom beruflich oder privat oder wie auch immer, ne, die oft in so Situationen einfach drin bleiben, weil sie sich nicht so rausbewegen können. Und bei dir habe ich jetzt das Gefühl, du bist da dann tough in deinen Entscheidungen.
Erstmal danke. Und zweitens, ich versuche immer, wo es geht, irgendwie auf mein Herz zu hören und habe zum Glück auch Menschen und meine Familie, die auch wirklich immer hinter mir stehen und sagen, hey, wir unterstützen dich in der Entscheidung, die du triffst. Und es waren ja jetzt auch keine Entscheidungen irgendwie, ob ich da jetzt noch weiter mit leben kann oder so von abhängen quasi. Ich war ja auch irgendwie in der Zeit Studentin und also es war jetzt nicht so, wenn ich da rausgehe, dann muss ich erstmal gucken, wie ich klarkomme. Deswegen war es alles irgendwie in einem bestimmten, noch sicheren Rahmen. Und deswegen versuche ich eigentlich immer auf mein Herz zu hören und wenn es geht und auch manchmal schwierig ist, das aber dann zu machen. Und bisher waren es auch wirklich die richtigen Entscheidungen. Eine andere Sache, wo auch so ein Moment war, war 2018, glaube ich, oder 19, 2018, da wurde ich gefragt, ob ich nicht Lust hätte, den Song Sisters zu singen und dann quasi damit einen Platz im Vorentscheid oder vielleicht für den Eurovision Song Contest zu bekommen. Und da habe ich mir den Song angehört und sie haben mir halt schon gesagt, das soll ein Duo werden. Und da war ich so, in meinem Herzen oder meine Vision ist, dass ich mit einem eigenen Song und mit meinem eigenen Team zum Eurovision Song Contest gehe. Ich meine, da war das schon mein Lebenstraum, das zu machen. Und dann war es so greifbar nah. Und dann habe ich trotzdem gesagt, nee. Und jetzt bin ich super, super froh darüber, dass ich das damals abgesagt habe. Weil jetzt darf ich mit meinem selbstgeschriebenen Song und mit meinem eigenen Team beim Vorentscheid mitmachen.
Also abgesehen von dieser Sisters-Gelegenheit, hattest du danach noch mit offiziellen ESC-Instanzen Berührung oder ist das dies Jahr jetzt letztes Jahr für dies Jahr deine erste Bewerbung?
Das ist meine erste offizielle Bewerbung.
Ja, ich finde, also wie gesagt, Hut ab, weil also ich hätte, glaube ich, ja gesagt, wenn jemand bei mir anrufen würde, fragen würde, wir casten hier gerade ein Act für ein ESC, willst du da mitmachen? Super, ne? Also wie du sagst, wenn das so ein Traum ist sozusagen oder sich dann eine Möglichkeit auftut, um dann zu sagen, schön und gut, aber es ist nicht das Richtige so. Was ja übrigens dann, also sozusagen Randnotiz, glaube ich, auch ein Problem international einfach von dem Act war, dass es halt, dass es nicht alles nicht so rund war zwischen, also die beiden waren ja super und auch super nett und tolle Sängerinnen und so, aber ich glaube, es war halt dann einfach kein rundes Produkt sozusagen und das war ja ziemlich, also fand ich dann damals auch einfach schade. Spannend, was du berichtest. Ich habe noch, bevor wir jetzt, Peter hat ja schon fast die Brücke geschlagen, schon wieder zur ESC-Bewerbung und deinem Song. Ich habe aber noch eine sozusagen, die eher in diese private oder Lebensgeschichte reingeht, weil ich mehrmals gelesen habe, dass du auch ehrenamtlich stark engagiert bist und zwar bei Jugendnotmail. Was ist das denn genau und warum ist dir das Thema wichtig?
Die Jugendnotmail ist eine Organisation, wo sich Jugendliche zwischen 12 und 18, 19 Jahren melden können bei Problemen, Ängsten und Sorgen. Es ist kostenlos und anonym und man kann sich dort, also man muss nicht anrufen oder so, sondern es gibt Online-Chats und eine Online-Beratung mit PädagogInnen, wo man sich Hilfe zur Selbsthilfe und Rat holen kann. Und ich finde, das ist eine unglaublich wichtige Sache für Jugendliche. Und das Ding, wieso ich unbedingt mich für die Jugendnotmail einsetzen möchte und damals auch wollte, ist, weil ich selber von der Jugendnotmail nie gehört habe, als ich in dem Alter war. Und jede jugendliche Person hat irgendwelche Probleme. Seien es von kleineren irgendwie Liebeskummer bis zu wirklich schlimmeren, also wirklich größeren Sachen wie Depressionen und auch Suizidgedanken. es ist so wichtig, dass Personen da sind, die einen zuhören und mit denen man sprechen kann. Und viele Jugendliche haben das nicht. Ob es jetzt irgendwie Freunde sind, mit denen man vielleicht nicht drüber reden kann oder man mit seinen Eltern auch nicht drüber sprechen kann, es ist so wichtig, dass dort irgendjemand ist. Und die Jugendnotmehr ist eben da. Und es gibt auch Foren, in denen man schreiben kann und irgendwie sehen kann, hey, hier sind noch andere Jugendliche, die irgendwie eine ähnliche Geschichte oder ähnliche Ängste und Sorgen haben wie ich, mit denen ich mich austauschen kann. Oder irgendwie Pädagoginnen, mit denen man wirklich zu zweit und anonym vertraulich schreiben kann. Und das fing alles irgendwie so an, auch mit einem Uni-Projekt, wo wir gesagt haben, hey, wir möchten der Jugendnotmehr irgendwie helfen, mehr an Bekanntheit zu gewinnen, in der Zielgruppe von den Jugendlichen. Und in diesem Rahmen habe ich mich auch so viel irgendwie mit dem Thema mentale Gesundheit bei Jugendlichen auseinandergesetzt und habe auch nochmal gemerkt, wie wichtig das ist, da so viele, also über die Hälfte der mentalen Krankheiten vor dem 18. Lebensjahr entstehen. Und das zeigt auch nochmal die Wichtigkeit irgendwie von dem Thema und auch von der Arbeit der Jugendnotmail.
Habt ihr da professionelle Pädagogen oder Therapeuten an eurer Seite, wenn ihr euch da ehrenamtlich engagiert?
Also die reine Beratung, das machen wirklich eine ausgebildete Person. Also das kann ich nicht machen. Was ich in meiner Position versuche und mache, ist eben die Sichtbarkeit der Plattform zu erhöhen. Einfach, dass ich immer wieder, weil meine Zielgruppe, viele meiner Fans sind genau in dem Alter. Und da möchte ich einfach immer wieder sagen, hey Leute, die Jugendnotmehr ist da. Und das irgendwie auf eine Art und Weise, dass es einfach diese Schwelle geringer macht, dass man selber mal sagt, hey, ich schreibe den oder hey, ich habe eine Freundin oder einen Kumpel, dem geht's gerade nicht gut und dem schicke ich mal hier die Jugendnotmail, lieb gemeint, weil ich das irgendwie schon mal in den letzten Wochen ein paar Mal irgendwie gehört habe oder so. Einfach, dass die Schwelle geringer ist und es ein bisschen also normalisiert wird, dass drüber gesprochen wird.
Du bist quasi Botschafterin dafür, dass es diese Institution gibt, die schafft auch den Anteil dafür.
Genau, ja.
Ja, super wichtiges Thema und ich finde auch das gut, gerade wenn man sozusagen Plattformen unterstützt, da die ja auch online arbeiten, ne, wie du das jetzt gerade gesagt hast, weil also ich glaube, gerade in Großstädten gibt's ja auch immer eine relativ gute Beratungsstruktur, wobei man die natürlich trotzdem erstmal dann finden muss in einem jungen Alter und wissen muss, wo man hingeht. Aber es kam hier gerade auch in den Kommentaren, ne? Also gerade so, wenn man vielleicht irgendwo auch auf dem Land wohnt und Schwierigkeiten hat, in die Großstadt zu kommen oder dann erstmal irgendwie da den Mut aufbringen muss, sozusagen zu so einer Beratungsstelle zu gehen, wenn das wirklich möglichst barrierefrei und ohne große Hürden, wenn man mehr oder weniger eine kurze Nachricht einfach schicken kann, ist das, glaube ich, echt ein riesen Fortschritt, wo man dann die Technik und was heute alles möglich ist, einfach auch gut nutzen kann. Also es gibt hier sehr viele in den Kommentaren, die dir für dein Engagement danken und da Respekt aussprechen. Ich würde sagen, wir schlagen jetzt langsam den Bogen zum ESC. Wir haben es vorhin schon mal so ganz kurz gestreift. Anita, was sind so bislang deine Berührungspunkte mit dem ESC? Seit wann verfolgst du den ESC? Und was ist dir vom ESC besonders in Erinnerung geblieben? Also hast du zum Beispiel Lieblingsbeiträge oder ähnliches?
Besonders oder die allerersten Erinnerungen, die wirklich hängen geblieben sind bei mir, sind der Vorentscheid mit Lena damals und ihr Beitrag. Und seitdem war ich irgendwie so total fasziniert und habe alles ständig mitverfolgt. Und dann war es immer so,
ziemlich jung, ne, dann?
Ja, da war ich 10. Krass. Und dann habe ich mit meinen Eltern jedes Jahr saß ich auf der Couch, wir haben uns Snacks geholt und haben Eurovision Song Contest geschaut. Und ich habe mir immer ich habe immer geguckt, okay, was tragen die Leute auf der Bühne? Wie klingen die Lieder? was ist die Show und alles mögliche. Ich habe versucht, das irgendwie alles aufzusaugen und so gedacht, oh, okay, wie würde mein Auftritt aussehen? Und habe dann einmal versucht, bis zum Ende wach zu bleiben, um halt zu wissen, wer gewinnt. Aber es ging ja immer so lang. Und wenn du dann irgendwie 10, 11, 12, 13, 14 bist, ja, da bin ich meistens immer eingeschlafen auf dem Sofa und dann mussten meine Eltern mir am nächsten Tag erzählen, wer gewonnen hat. Ja, das sind aber so richtig schöne Erinnerungen, weil der Eurovision Song Contest war einfach ein Highlight im Jahr, dieser Abend und auch irgendwie mit der Familie zusammen. Und genauso hat sich das jedes Jahr weiterentwickelt. Und ich habe mir immer gedacht, okay, nein, so soll mein Auftritt aussehen. Nein, so soll mein Auftritt aussehen. Und da habe ich auch immer irgendwas für mich mitgenommen und gesagt, irgendwann will ich da auch stehen. Und ja,
das bin ich. Habt ihr denn zu Hause dann auch ein besonderes Augenmerk auf die kroatischen und die italienischen Beiträge gehabt? Weil das sind ja zwei ganz großartige ESC-Nationen.
Ja, ich war immer ein besonders großer Fan von den italienischen Beiträgen. Auch jetzt besonders in den letzten Jahren. Also zum Beispiel Mammut ist einer meiner Favorites. Und natürlich Måneskin. Ja, aber genau, also Kroatien und Italien ist es immer so. Auch irgendwie, wenn wir Fußball-EM und WM gucken, dann sind wir immer für Kroatien, Italien. Und beim Eurovision natürlich genauso, also wenn die dann im Finale dabei sind. Ja, deswegen voll.
So, und dann hast du deinen Traum immer weiter verfolgt und Ende letzten Jahres dann gesagt, jetzt mache ich Nägel mit Köpfen. Du hast gesagt, schon im Vorfeld hattest du eigentlich den Song bereit. Kannst du noch mal ein bisschen genauer sagen, wie der entstanden ist und mit wem du da zusammengearbeitet hast auch?
Das war im September letztes Jahr. Und da bin ich ins Studio gegangen mit zwei Freunden aus Finnland. Die waren gerade in Berlin zu Besuch. Und dann, wir wollten eigentlich nur irgendeinen Song schreiben für mein Projekt. Und haben
Wie
dann
kommt man denn mit zwei Freunden aus Finnland in Kontakt?
Ich war vorletztes Jahr bei meinem allerersten Songwriting-Camp im Ausland. Und das war in Schweden. Und dort habe ich die kennengelernt. Und ganz viele andere. Da habe ich zum Beispiel auch die Elsie kennengelernt. Elsie Bay, die für Norwegen angetreten ist. Wir haben sogar im gleichen Zimmer geschlafen. Also,
ach, cool. Ja, genau. Ja, ich habe auch gestern oder vorgestern in der Instagram-Story von Trong gesehen, dass er Elsie in Berlin besucht hat. Da gab es ja auch schon Verbindungen.
Ja, also das, genau. Und das Witzige ist, wir waren zu dritt in einem Zimmer bei diesem Songwriting-Camp und die andere Person, die mit in unserem Zimmer war, mit ihr habe ich meinen Song geschrieben. Und sie kommt eben aus Finnland und war mit ihrem Freund dann zusammen in Berlin. Und dann haben wir, also in der Writing-Session haben wir erstmal einfach nur geredet und gequatscht und dann kamen wir auf den Eurovision Song Contest und die beiden waren auch schon häufiger in ESC-Songwriting-Camps in Finnland und Norwegen und dann war ich so, wollen wir einen Eurovision-Song schreiben? Und dann waren wir direkt alle Feuer und Flamme meinten, ja, lass es uns machen. Und dann waren wir direkt so, okay, wir schreiben einen Song für den Eurovision Song Contest und wollten aber direkt irgendwie so ein ganzes Konzept im Kopf haben. Also zum Beispiel, wenn wir geschrieben haben, and the lights went off one by one in dem Song, waren wir direkt so, ja, das schreiben wir. Dann kann man direkt die Lichter so ausmachen auf der Bühne. Und so ist der Song dann entstanden. Genau, also im September letzten Jahres. Und dann ging das halt bis November oder Dezember? Dezember, bis wir den Song dann final fertig hatten.
Ja, ich finde, man hört es Once Upon a Dream ja auch total an, dass er für die große Bühne geschrieben wurde, beziehungsweise dass er da nochmal ganz anders scheinen kann vielleicht. Dein Song ist, glaube ich, der von den Vorentscheidungssongs, bei denen ich am meisten gespannt bin oder war auf die Performance, weil ich einfach glaube, dass er erst dann so richtig, dass man erst dann den Song so ganz durchdringen kann. Insofern finde ich, ist da auch noch so ein gewisses Spannungselement und du nix. Also das ist genau die Idee, ne? Dahinter.
Das ist die Idee.
Ich muss natürlich jetzt die Frage anschließen. Was kannst du uns denn schon verraten, was wir sehen werden?
Hat sie ja schon.
Nein, also wir sehen das Licht dann nacheinander aus. Habe ich verstanden.
Ja, also ich habe mir auch den Livestream von oder mit Lonely Spring so ein bisschen angeschaut. Mhm. Und da die Frage wurde da ja auch gestellt. Und dann meinten die Jungs, okay, sie haben sich darauf verständigt, nichts zu sagen. Und dann war ich so, okay, dem schließe ich mich an. Soll ja eine Überraschung werden. Soll ja eine Überraschung werden. Ich meine, so viele Leute, und das verstehe ich auch, das war ja auch so gewollt, sagen, oh, ich bin so gespannt auf die Performance. Es kommt wirklich auf die Performance an und ich bin gespannt auf das Staging. Und wenn ich das jetzt alles vorwegnehmen würde, dann wäre das ja keine Überraschung.
Aber du hast eine klare Vorstellung davon. Die hast du ja schon beim Song schreiben. Du hast eine klare Vorstellung davon, wie der Song auf der Bühne wirken wird.
Genau. Also natürlich ist es auch eine Frage irgendwie von der Produktionsfirma und allem, was überhaupt möglich ist, was man auf die Bühne bringen kann.
Ja, aber es ist ja eben ja so, dass die Künstler tatsächlich da determinierend sind. Ne? Also im Wesentlichen, also Marvin greift ja alles auf und Bilder was an Impulsen kommen von den Künstlern.
Ja, das ist auch richtig toll. Also da bin ich auch super, super dankbar, dass der Marvin und das ganze Team da auch wirklich so sind, dass sie sagen, hey, sagt uns eure Wünsche und wir versuchen das wirklich so umzusetzen, dass ihr euch da wohlfühlt. Das ist echt schön.
Es ist kein Geheimnis, dass du alleine auf der Bühne zu sehen sein wirst, ne?
Ja, das kann man sagen.
Genau, weil wenn du das Video mit Lonely Spring gesehen hast, dann weißt du ja auch, dass wir uns natürlich nicht mit einem einfachen Nein abspeisen lassen. Deswegen Folgefrage. Du hast ja letztens so ein bisschen angeteasert, dein Kleid oder vielleicht dein Kleid. Jedenfalls warst du irgendwie in einem Geschäft oder in einer Garderobe, wo viele Kleider hingen oder irgendwie sowas. Und man kann sagen, also es hat ziemlich geglitzert, was man da so sehen konnte auf den ersten Blick. Gibt es schon einen Vorgeschmack auf das, was du dann anhaben wirst? Oder bist du da noch auf der Suche oder warst du da noch auf der Suche?
Ich habe es gefunden. Da habe ich das direkt vorher. Ja, da haben wir ganz fleißig anprobiert und
gefunden. Okay, cool. weil ich dachte, da hat es so geglitzert, dann habe ich vorhin nochmal in Vorbereitung auf unser Gespräch dein Bewerbungsgespräch mit Eurovision.de angeschaut und da sagst du dann was von einem blauen Kleid und dann dachte ich, was ist es? Also ist es jetzt das blaue Kleid oder ist es jetzt dieses Glitzernde aus der Story? Wir lassen uns überraschen. Wir sind gespannt, wie es dann aussehen.
Ja, aber ich war so, wenn ich schon mal im Rahmen vom Eurovision Song Contest auf der Bühne stehen darf, dann muss es auch irgendwas sein, was man wirklich auch nur beim Eurovision Song Contest so gefühlt tragen kann, weil da geht ja immer alles. Ne? Weil ich so, diese Chance lasse ich mir nicht nehmen. Das nutze ich aus.
Ich glaube, es gibt noch einen anderen Grund, was ich auch mit einer Frage verknüpfe, da bis zum Anschlag alles auszukosten, was Eurovision ausmacht. Ne? Und zwar teilst du die Einschätzung, dass dein Song sicher im Line-up der Songs, die im Finale sind, der mit der größten Herausforderung ist, was die Inszenierung angeht, weil es ein komplexer Song ist. Der Song, der also da kann man ruhig sagen, das Attribut anspruchsvoll auch verdient, weil er halt auch so vielseitig ist und Stilelemente sehr intelligent mixt. Du musst ja trotzdem, das hast du gerade selbst schon gesagt, du musst ja trotzdem auch diesen Instant Appeal erzeugen.
Mhm. Ja, genau. Also was ich ja absichtlich gemacht habe, ist so eine normale, ich sage jetzt nochmal, so von einem Popsong die Struktur aufzubrechen. Weil normalerweise hat man optional Intro, Strophe, Pre-Chorus, Chorus, Strophe und so weiter. Und ich habe ja Strophe, Strophe und dann quasi das Highlight oder der Drop oder der Chorus, wie man es auch nennen mag, und ein Interlude und dann noch da eine Modulation und so weiter. Also ich spiele ja komplett mit einer Struktur, die es so eigentlich vom Hören her noch, also gar nicht wirklich gibt oder die man nicht gewohnt ist. Und das möchte ich nutzen, weil ich eine Geschichte erzähle in meinem Lied. Und da ist die Geschichte im Vordergrund. Und diese Reise durch den Song. Deswegen habe ich auch so diese Bewegung, die immer dann nach oben geht, dann quasi zur Auflösung kommt, dann nochmal kurz runtergeht und dann sich nochmal verändert. Also der Song soll eine Reise sein. Und so möchte ich die Leute dann auf der Bühne auch auf diese Reise mitnehmen.
Es ist bei Eurovision immer gut, wenn der Song nicht schon nach einer Minute auserzählt ist. Also das, was du beschreibst, ist auch ein Eurovision-Erfolgsfaktor. Alisa, ich lese dir jetzt ein Zitat vor und du sagst mir, ob du das kennst, ja?
Ja.
Mhm. Die Nummer von Anissa Russo finde ich super. Die Harmonien sind so fett vollgeballert. Es ist auf eine anstrengende Art geil, in Klammern oder umgekehrt. Und hat die ungewöhnlichste Rückung seit langem. Hast du das schon mal gelesen oder gehört?
Ja, ja. Den Kommentar kenne ich. fand ich auch sehr interessant. Nicht, aber
war der bei uns oder wie, Peter?
Nee, den hast du mir geschickt, der ist von Stefan Niggemeier.
Ach so, ah ja, stimmt.
Jetzt, bei und Twitter war das, ne? Ja, genau, der war bei Twitter. Den fand ich so klasse. Ne?
Ja, stimmt.
Und Stefan ist ein ESC-Afficionado und Experte vor allen Dingen aber. Hm. Der mixt die Zuwendung zum ESC mit einer gesunden Distanz. Ne? Deshalb, ja, ist ja so. Er wird mir zustimmen, wenn er jetzt das hört. Deshalb, das ist ein ganz großes Kompliment und das musste ich unbedingt mal nach vorne stellen.
Dankeschön.
Und du hast gerade schon von der Geschichte erzählt, gesprochen, die du erzählen möchtest. Kannst du noch mal was bitte zum Inhalt des Songs sagen? Worum geht's für dich in dem Song?
Once Upon a Dream erzählt die Geschichte von jemandem, der einen ganz großen Traum hat und aber im Leben auf viele Rückschläge irgendwie trifft. Aber trotzdem immer auch in den dunkelsten Zeiten quasi an den Träumen festhält und immer daran glaubt und irgendwann werden sie wahr. Und in dem Song spreche ich ja explizit von einem Mädchen, einem kleinen Mädchen, habe aber generell dieses Thema von Hoffnung und Träume und an Träume glauben. Und das habe ich gemacht, weil ich zum einen eine Message und ein Thema und eine Geschichte haben wollte, mit dem jeder sich connecten kann. Weil ich glaube, jeder hat im Leben schwierige Zeiten und jeder hat irgendwie Dinge, die man gerne erreichen möchte oder erleben möchte. Und zum anderen wollte ich einen Song schreiben, dass wenn ich ihn auf der Bühne singe, dass ich jedes Wort mit echten Emotionen füllen kann. Und deswegen spreche ich explizit von diesem kleinen Mädchen und meine dabei in diesem unübertragenen Sinne mich selbst, auch weil ich, seitdem ich klein bin, diesen Traum habe, auf einer riesengroßen Bühne zu stehen und Sängerin zu sein. Und gleichzeitig, wenn ich diesen Song singe und dabei auf der großen Bühne stehe, dann kann ich den Moment "And the dreams came true one by one" wirklich fühlen, weil es der Moment ist, in dem meine Träume wahr werden. Genau. Darum geht's in Once Upon a Dream.
Und traust du dich eigentlich auch schon, deinen Traum von Liverpool zu träumen, oder bist du jetzt eher ganz fokussiert auf Köln aktuell?
Ich habe hier auf meinem Handy, weil ich bin ganz großer Fan von so Visualisierung, habe ich hier so als mein Hintergrundbild. Eurovision Contest und so ein Sternhimmel. Und ja, das habe ich schon seit einigen Monaten als Hintergrund. Und ich denke, wenn ich das ständig angucke und ich bete auch ganz viel. Also der Glaube an Gott spielt für mich auch eine große Rolle. Und natürlich ist das für mich schon immer ein großer Traum. Deswegen ja, ich träume da natürlich auch von einer ganz großen Bühne und von Liverpool. Auf jeden Fall.
Wobei der Bildschirm ist in jedem Fall schon Realität, weil das sagen wir an dieser Stelle immer. Die Tatsache, dass du im deutschen Finale stehst, bedeutet, du bist in der ESC-Bubble. Du hast ja gerade schon erzählt, du hast Anfragen jetzt schon aus Aserbaidschan.
Ja.
Du bist in der ESC-Bubble jetzt schon eine Heldin für immer. Das nimmt dir keiner.
Das ist so schön. Also das, was ich bisher gemerkt habe, dass die ESC-Community einen auch so aufnimmt. Also ich fühle mich jetzt wirklich als Teil der ESC-Community und das ist super cool und das macht mich sehr happy.
Hast du denn eigentlich auch, oder vielleicht umgekehrt gefragt, wie gehst du denn auch davon aus, damit um, wenn auch mal negatives Feedback kommt? Also das, ne, man beim ESC ist es ja so, trotz all des Verbindenden und auch Schönen, aber gleichzeitig viele fremdeln ja doch auch damit, dass Musik bewertet wird letztendlich. Und Bewertung heißt ja immer auch, dass es natürlich für jeden Song Leute gibt, die ihn mögen und andere, die ihn nicht mögen. Was macht es so mit dir, wenn du solche Kommentare liest?
Mir war eine Sache ganz wichtig, als ich mich für den ESC beworben habe, dass das, womit ich antreten möchte, dass ich da 100% hinterstehen kann. Und deswegen denke ich mir, es ist total okay, also jeder hat einen anderen Geschmack und kann irgendwas sagen zur Musik, die er, der mag oder nicht. Aber solange ich selber 100% hinter meinem Lied und dem, was ich mache, hinterstehen kann, ist es egal, wenn andere Leute das doof finden oder so. Weil für mich ist das das Richtige. Und ich gebe mein Bestes und versuche mir selbst treu zu bleiben und werde alles geben, irgendwie, was ich kann. Und dann freue ich mich sehr, wenn es Menschen gibt, die ich da abholen kann oder die das gut finden oder die ich vielleicht sogar berühren kann mit meiner Musik. Aber es wird immer Menschen geben, die man dann weniger berührt oder die das nicht gut finden, aber das ist okay.
Das ist eine gute, gesunde Einstellung, glaube ich. Ganz unabhängig davon, ob du jetzt nach Liverpool fährst oder nicht, was ist denn generell noch dein Plan fürs Leben? Ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber auch so für die nächste Zeit, wo würdest du gerne als Künstlerin noch hin? Was sind deine nächsten Pläne? Was hast du vor?
Mein Ziel ist es, auch ein Grund, weshalb ich so gerne auf der Bühne vom Eurovision Song Contest stehen möchte. Auch irgendwie wegen meinem Hintergrund, mit meinem Vater als Kroate, meiner Mutter als Italienerin, fühle ich mich auch wirklich wie eine Europäerin, so gesehen. Und deswegen würde ich super gerne in Zukunft auch viel mehr in anderen Ländern in Europa und gern auch noch viel weiter irgendwie machen und irgendwie zusammenarbeiten mit Musikern aus anderen Ländern und so gerne irgendwie touren international und auftreten international. Das ist so mein großes Ziel. Und natürlich Lieder rausbringen und Musik machen und mit der Musik dann auftreten. Also, ja.
Wen würdest du als deine größten, also jenseits des ESC, größten Einflüsse während deiner Entwicklung als Sängerin und Songwriterin?
Jetzt erwarten viele wahrscheinlich irgendwie, dass ich sage irgendwie David Bowie oder Beatles oder ABBA. Es ist aber Hannah Montana.
Aber ist immer der richtige.
Ja, Hannah Montana hat mich so sehr geprägt. Also Miley Cyrus und Hannah Montana, wirklich. Also ich habe jeden Tag Hannah Montana geschaut und so dieses Ding, hey, sie geht zur Schule, ist morgens irgendwie Miley Stewart und abends ist sie Hannah Montana auf der großen Bühne. Boah, das fand ich immer so cool. Und also musikalisch auch, ich habe High School Musical super viel gehört, irgendwie Camp Rock, Hannah Montana, das war so meine Zeit. Und ich glaube auch, dass meine allerersten Songs davon auch sehr beeinflusst waren, einfach von der Melodieart und Weise. Und immer noch, also mein ultimativer Lieblingssong ist The Climb von Miley Cyrus. Wenn plötzlich der Song irgendwo angeht, ich fange direkt an zu heulen, ich kann nicht anders. Und da geht es nämlich auch darum, immer weiter zu kämpfen und immer weiter an seine Ziele zu glauben. Es wird immer irgendwelche Höhen und Tiefen gehen und Hürden, aber es ist der Weg dahin. Der Weg ist das Ziel und genau, das ist so mein Lieblingssong.
Hast du sie mal live erleben dürfen?
Nein, noch nicht. Noch nicht.
Dann sag doch mal daran anknüpfend, was war, das ist gestern als Frage entstanden und die finde ich immer noch super. Was ist das beste Live-Konzert oder die besten Live-Konzerte, die du bisher gesehen hast?
Machine Gun Kelly beim Lollapalooza letztes Jahr. Da musste ich auch einfach die ganze Zeit weinen. Ich weiß es nicht. Das war wirklich so ein emotionaler Moment, weil man ihm angesehen hat und auch die ganze Band, ich weiß nicht, ob ihr zufällig auch da wart und es gesehen habt, die ganze Band war so in ihrem Element und die haben es einfach gefühlt und das konnte man so sehr spüren als Person, die zugehört hat und man war einfach so in der Welt drin und das finde ich immer so das Ergreifendste, wenn Musiker es schaffen, einen so mit reinzuziehen in die Welt, dass man in so einer ganz anderen Sphäre quasi für den Moment des Songs ist und das war so einer meiner Lieblings-Live-Momente.
Und ich finde, also wenn du jetzt sagst, Miley Cyrus, die hat sich ja auch wirklich weiterentwickelt in ihrer Karriere, ne? Also es ist nichts unmöglich sozusagen. Man kann sich immer wieder neu erfinden auch. Und
Miley Cyrus hat übrigens auch, wenn ich das kurz Miley Cyrus hat übrigens auch schon ABBA-Cover
gemacht. Miley Cyrus hat sehr schöne Cover gemacht. Auch von Dolly Parton, das sind auch meine Lieblingscover von ihr.
Okay, ich glaube, ich muss noch mal auf die Suche gehen. Das ist bislang an mir vorbeigegangen. Was wollte ich jetzt? Ach so, genau. Ich wollte fragen, was sind jetzt so aktuell Sachen, die du gerne hörst? Also ich habe schon ein paar Vergleiche gelesen, dass Leute sagen, hört sich so ein bisschen an wie Lana Del Rey oder auch Billie Eilish. Und findest du dich darin wieder? Findest du das abwegig? Was hörst du aktuell so für Musik gerne? Hat die was mit der Musik zu tun, die du auch machst, oder ist das was ganz anderes?
Lana Del Rey fand ich spannend, weil aktiv höre ich Lana Del Rey nicht, aber ich höre sehr gerne Madison Beer. Und ich weiß, dass Madison Beer inspiriert ist von Lana Del Rey.
Und, ehrlich gesagt, kenne ich die gar nicht.
Super, super Künstlerin. Okay. Also ihr letztes Album Life Support. Sehr zu empfehlen. Mein Lieblingsalbum. Sehr, sehr gut. genau. Und sie ist halt auch in so einer Dark-Pop-Sphäre, zumindest mit dem Album. Und sonst auch, also so eine Mischung auch aus was Märchenhaften. Und das hat mich total inspiriert. Und da, glaube ich, kommt dann auch so der Zusammenhang mit Lana Del Rey, könnte ich mir vorstellen. Finde ich schön. Aber genau, also ich höre viel Madison Beer, ich höre viel Machine Gun Kelly und alles irgendwie so im Pop, Punk, Rock-Pop-Bereich, finde ich mega cool. Ansonsten, also jetzt der letzte Song, den ich For Once Upon a Dream gemacht habe, war auch eher in so einer rockigere Richtung. Mhm. Und so diese Mischung Dark-Pop, Rock-Pop ist auch so das, wo ich mich sehr wohl fühle. Und da wollte ich jetzt einfach für den Eurovision Song Contest so eine Mischung, also der ist jetzt überhaupt gar nicht Rock, sondern da habe ich gesagt, okay, ich nehme meine Dark-Pop-Elemente und verkleide sie zusammen mit einer Inspiration aus Kirchenmusik, weil ich bis zu meinem 18. Lebensjahr jeden Sonntag in die Kirche gegangen bin und dazu noch irgendwas Märchenhaftes. Und genau, aber in Zukunft, die nächsten Songs, die kommen, die werden auch alle wieder ein bisschen rockigerer werden.
Woher kommt deine kirchliche Prägung, dass du jeden Sonntag einen Gottesdienst besucht hast?
Von zu Hause. Meine Eltern sind katholisch, römisch-katholisch. Und das war unser Ritual, dass wir jeden Sonntag in die Kirche gegangen sind. Irgendwann habe ich dann gesagt, so hey, ist nichts mehr für mich, weil sich mein Glaube irgendwann so gewandelt hat, dass ich gesagt habe, die Institution Kirche möchte ich gerne so ein bisschen abtrennen von meinem Glauben. Dass ich sagen kann, hey, ich glaube an Gott. Aber das heißt jetzt nicht unbedingt, dass ich alles glaube, was in der Bibel steht und dass ich in die Kirche gehen muss. Da habe ich mich so von abgekoppelt. Trotzdem hat es mich so beeinflusst, natürlich meine gesamte Kindheit und Jugend. Und mein Lieblingspart war immer das Singen. Wir haben sehr viel gesungen in der Kirche. Und Orgelmusik und die Lieder und die Art und Weise, wie die klingt, fand ich einfach schön. Und dieses Gemeinschaftliche, dass irgendwie alle die Leute aus der Gemeinde gerade zusammen Musik machen, ist so vereint, fand ich toll.
Finde ich toll, dass du das erzählst. Also meine Mutter hat sich auch in der Kirche ehrenamtlich engagiert. Und das geht natürlich immer, das ist nie im Relevant Set, wenn dann über Glaube der Kirche gesprochen wird. Erst recht nicht über die Institution Kirche, auch mit all den Skandalen. Ja. Was auf Gemeindeebene eigentlich Kirchen und gerade die Ehrenamtlichen, ne, an der Basis, wie es so schön heißt, was die bewegen, ne? Gerade auch für die Seniorenbetreuung. Also das habe ich dann sehr live erlebt, als meine Mutter älter wurde.
Ja.
Insofern kann ich das, was du erzählst, aus einer anderen Generation heraus genauso bestätigen.
Also ich möchte da auch auch immer, weil mir wurde damals immer gesagt, nee, sag nicht, dass du an Gott glaubst, sag nicht, dass du religiös bist, das ist komisch und heutzutage, das bringt nur Probleme. Deswegen habe ich es auch einige Zeit gelassen, habe gesagt, ich bin spirituell, habe mich auch sehr viel damit auseinandergesetzt und irgendwann gemerkt, das hat so viele gleiche Punkte, Zum Beispiel, wenn ich sage, ich bete, das ist eigentlich nichts anderes als eine Meditation. Und jetzt, wenn ich mit Leuten spreche, die sagen, hey, nee, dieses Gotteskonstrukt und Glaube, Religion ist nichts für mich, sage ich so, hey, fair enough, kein Problem. Die einen nennen es auch irgendwie vielleicht Universum oder ich sende meine Gedanken raus ins Universum oder und ich sage, hey, für mich heißt es Gott, aber es ist ganz egal, wenn jemand sagt, nee, für mich ist das nichts, das ist total okay. Sondern es geht dann nur um die Werte, die irgendwie damit kommen.
Gut, dass du es gesagt hast. Dafür sind auch diese Gespräche, dass wir auch ein paar Dinge erfahren, die halt nicht so, sag ich mal, so klassische Fragenkataloge sind. Ne? Also halt nicht nur, was es dann liebstes aber sieht.
Ja, nächste Woche haben wir ja noch jemanden, der Church heißt. Also mal gucken, wie es dann wird.
Und schon mit Annika gearbeitet hat. Und dann kommen wir auch nochmal zu einer Songwriter-Frage. Also wir haben ja in diesem Jahr im deutschen Finale sehr viele Künstler, die ihre Songs selbst geschrieben haben. Ja? Und zum Teil auch für andere Künstler schreiben. Kannst du dir das vorstellen, auch mal für andere Künstler Titel zu machen? Also zu komponieren, zu schreiben?
Ja, mache ich auch zwischendurch. Finde ich auch cool, weil es vor allen Dingen, irgendwann hast du ja für dein eigenes Projekt, zumindest ist es bei mir so, eine bestimmte Thematik, die du am liebsten thematisierst oder eine Art und Weise, wie du schreibst. Und manchmal hast du auch einfach ganz andere Sachen im Kopf, die gar nicht zu deinem Projekt passen, aber du hast irgendwie gerade so voll die Idee für einen Song. Und da ist es so cool, wenn man dann einfach irgendwie für einen Pitch schreiben kann oder für einen anderen Künstler. Das bringt einfach nochmal so was Frisches mit rein. Einfach so, dass man so einen künstlerischen Output hat, der dabei quasi auch gefördert wird. Ja, deswegen macht es auch Spaß. Finde ich auch gut.
Ich kriege hier gerade tierisch Tadel, weil ich, sag nochmal, wie man deinen Namen ausspricht.
Gut aufgepasst, Chat. Anitza.
Sorry, dass ich das nur... Ich hatte es mir eigentlich drauf getan, aber dann im Eifer des Gefechts war so ergriffen, muss ich dazu meiner Verteidigung sagen, so ergriffen von dem, was du gesagt hast, dass ich so auf deine Themen fokussiert war, dass ich nicht mehr auf meine Namenslernen.
Alles gut, könnt ihr euch vorstellen. Das ist bei mir eigentlich immer so, wenn ich neue Menschen kennenlerne oder beim Arzt oder wo auch immer. Es ist meistens Annika oder Anizia oder Anitza, Anisa. Es gibt so viele Art und Weisen, ja. Aber
Anitza aber mit, ist... Genau, also Z und Betonung auf dem A und nicht auf dem I. Anitza.
So wie Annika, ja. Anitza.
Anitza, okay. Ja. Das kriegen wir hin. Peter,
also ich entschuldige mich bei dir genauso wie bei allen, denen ich dazu nahe getreten bin. Kommt nicht wieder vor, vielleicht.
Aber guck, Peter, schon kommen die Kommentare, dass ich vorhin auch falsch gesagt habe. Ich hab das I zu sehr betont. Wir geloben auf jeden Fall Besserung, aber auch für dich haben die Kommentare noch einen Tipp. Ich glaube, das kommt jetzt wegen Miley Cyrus, du sollst bitte nicht deine schönen Haare abschneiden. Das ist noch okay. Ein Wunsch aus den Kommentaren.
Okay, mache ich nicht, versprochen.
Was du damit machst, kannst du dir dann überlegen. Wir sind aber jetzt tatsächlich auch schon fast bei der Stunde und insofern biegen wir in die Schlussrunde ab. Peter, du hast gerade nochmal Luft geholt. Wolltest du noch was sagen, Fragen, anmerken?
Ich bin jetzt total geflasht davon, dass ich so viele Fehler gemacht habe heute. Also so Aussprachefehler, weil ich mir das nämlich im Vorwege schon überlegt hatte, das musst du ganz genau trainieren. Und dann habe ich mir das draufgebracht und hat nur die erste halbe Stunde gereicht.
Ja, die Aufmerksamkeitsspanne nimmt dann ja auch ab irgendwann, ne? Deswegen wahrscheinlich.
Nee, ganz im Gegenteil, meine Aufmerksamkeitsspanne hat zugenommen, weil wir halt... auch sehr, wie sagte das einer unserer Gesprächsmänner, Themen, die sehr deep wurden. Ich glaube, René hat das so formuliert. Und das fand ich, da hat mich sehr ergriffen. Insofern kann ich nur sagen, hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich finde halt super, wenn wir die Künstler tatsächlich auch so ein bisschen jenseits der klassischen Fragenkataloge kennen. Ja, und das ist gelungen. Also dafür vielen Dank.
Ich danke euch. Danke
schön. Ja, super. Peter hat schon alles gesagt. Ich kann gar nicht mehr viel mehr hinzufügen. Wir wünschen dir jetzt natürlich noch alles Gute auf deinem Weg zum 3.3. Und am 3.3. Wir sind super gespannt und du hast uns ganz heiß gemacht auf die Bühnenshow, die uns dann erwartet. Da bin ich wirklich sehr gespannt. Wir sehen uns dann in Köln wieder und genau, freuen uns sehr darauf. Viel Erfolg, dir eine gute Zeit bis dahin, nicht zu viel Stress mit all den Interviews und vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
Und grüß deine Eltern sehr herzlich von uns.
Das mache ich und ja. Ich frage meinen Vater, was er von dem kroatischen Beitrag hält.
Genau.
Mach ihn auch mal nach seinen kroatischen Lieblingsbeiträgen. Ich habe ganz viele, aber das machen wir anders.
In diesem Sinne, habt noch einen schönen Abend, bis zum nächsten. Ach so, genau, das sollten wir vielleicht noch sagen, vor lauter. Peter, wir sehen uns wieder, vermutlich am Montag um 19 Uhr, dann mit keinem Interviewpartner, sondern einfach mit dem Rückblick auf das letzte ESC-Wochenende und die neuen Beiträge, die ausgewählt wurden und den aktuellen Stand der Vorentscheidungen. Dann haben wir allerdings terminiert am Mittwoch 19 Uhr unser Gespräch mit Will Church und am Donnerstag dann mit Icke Hüftgold und irgendwann nächste Woche auch Frieda Gold zu einem noch unbekannten Termin, aber irgendwann wird es stattfinden.
Könnte sogar schon Montag werden.
Könnte auch schon Montag werden, deswegen immer auf ESC Kompakt, sich über die neuesten Entwicklungen zu informieren, das natürlich sowieso. Jetzt aber endgültig schönen Abend und alles Gute, bis zum nächsten Mal. Tschüss.